Epiphanias, so heißt ja das Fest, das wir am 6. Januar feiern. Also wir feiern es ja wenig, das geht bei uns meist grußlos vorbei. Aber wenn man in der Gemeinde jemand hat, der dann auch bei einem katholischen Arbeitgeber arbeitet, dann kriegt man schon mit. Doch Epiphanias hat auch noch eine Bedeutung. Die Kinder haben frei, damit die Lehrer auch. Epiphanias, ein Fest, das bei uns eben nicht so richtig ankommt, weil zum einen, ich sag mal, diese Geschichte von den heiligen drei Königen bei uns auch nicht so einen hohen Stellenwert hat. In der katholischen Welt wird ja dann immer, gehen ja dann die Sternsinger rum, schreiben etwas, wenn man etwas gibt an die Türzarge, um dann dort einfach Segen dem Haus zu wünschen, weil das ist ja das, was diese Abkürzung dann meint, dass Christus dieses Haus segnen soll. Und mitnichten ist das ja, sind das ja die Abkürzung für die drei Namen von Kaspar, Melchior und Balthasar. Epiphanias, das war ein Fest, was eigentlich dann schon sehr früh auch gefeiert wurde. Der alte Kirchenvater Origenes, ich hatte das ja schon mal erwähnt, hat so im 2. Jahrhundert dafür gesorgt, dass das Fest der heiligen drei Könige gefeiert wird. Wobei in der Bibel ja nichts von drei Königen steht. Also da steht ja erstmal, dass Magier sich auf den Weg gemacht haben. Und wir wissen gar nicht, wie viel, ob 2 oder 20 oder irgendwas dazwischen. Der Kirchenvater Origenes hat dann diese Dreizahl, also festgelegt kann man so gar nicht sagen, aber hat diese Tradition werden lassen, weil es damals drei Kontinente gab, drei bekannte Kontinente, also Asien, Afrika und Europa. Und deswegen wurden dann drei aus diesen heiligen Männern drei Könige, die gekommen sind. Man hat auch gesagt, es gibt ja drei Geschlechtergruppen von den Söhnen Noahs her und hat man auch da so ein bisschen das ganze Thema angebunden. Und darum wurden aus den, wir wissen nicht so genau, wie viele Könige es waren oder Magier, die heiligen drei Könige. Und wenn sie sich auf den Weg machen, dann ist das ja schon eine interessante Geschichte. Bei Matthäus ist die Weihnachtsgeschichte ja sowieso irgendwie merkwürdig kurz gehalten. Also wir kriegen was von der Ankündigung mit und dann ist eigentlich nur die Feststellung und jetzt war Jesus da. Und dann kommt die Geschichte von den drei Magiern die sich auf den Weg gemacht haben. Also Matthäus guckt gar nicht so genau hin, was jetzt in dieser Geburtsgeschichte oder bei dieser Geburtsgeschichte alles geschehen ist. Das war ihm nicht so wichtig. Also wie gesagt, Ankündigung und da wird sehr viel drüber gesagt. Dann ein kurzer Vers, jetzt war Jesus da und dann geht es weiter mit den Heiligen, die da gekommen sind aus fernen Landen. Das war für Matthäus wichtig, weil wir haben ja gerade in der Lesung aus Jesaja gehört, dass das verbunden wird mit dem Kommen des Heilands der Welt in unsere Welt hinein. Jesaja hat es ja schon angekündigt, Gold und Weihrauch sollten sie mitbringen, Myrrhe hatten sie immer noch dabei, haben sie dann auch eingepackt. Also es ist eine alte Vision, eine alte Zusage an das Gottesvolk, dass wenn der König der Welt in diese Welt hineinkommt, dass dann alle Welt sich in Bewegung setzt. Und das waren eben diese Männer, die aus fernen Landen kamen. Und das war eben auch wichtig eben für die Erfüllung dieser Prophezeiung aus Jesaja 60. Also diese Geburt Jesu, diese Geburt des neuen Königs, war eben nicht nur die Geburt einer, sag mal, neuen Wirklichkeit in diese Welt hinein. Nein, es war auch ein Anspruch, der damit verbunden war, dass nämlich dieser Jesus von Nazareth nun der König der Juden, dann auch der König der ganzen Welt sein soll. Und wir merken dann sehr schnell, wenn wir diese Verse lesen im Matthäusevangelium, also diese Geschichte von diesen Männern, die sich auf den Weg gemacht haben, dass hier nicht nur alle Welt sich auf den Weg gemacht hat, sondern dass hier auch Welten aufeinander prallen. Die Geschichte wird von Matthäus ja so erzählt, dass die drei Weisen, dass die Weisen eben hingehen. Man muss immer gucken, dass man nicht drei sagt, wenn man versucht, die Bibel zu zitieren. Also, Man liest da von diesen weisen Männern, dass sie erstmal eben zum König hingegangen sind, zum König Herodes, und gefragt haben, eben, wo ist dieser neugeborene König der Juden? Und das war ja damals dann schon auch eine problematische Geschichte. Das ist aber immer so, dort, wo die Mächtigen auf einmal mitbekommen, dass da jemand ist, der vielleicht auch nach ihrem Thron, nach ihrem Regierungssitz greift. Und dann passiert das, was immer passiert, dass dann die Mächtigen versuchen, eben ihre Macht zu erhalten, indem sie irgendwie den, der da kommt, irgendwie klein zu machen. Also das geht bis zum heutigen Tage so. Also man wird dann nicht mehr umgebracht, zumindest jetzt hier in Deutschland nicht, in Europa glaube ich auch nicht, aber es gibt schon Gegenden in der Welt, wo dann eben Widersacher oder Konkurrenten auch ermordet werden. Aber wir machen das hier ja anders. Also dann läuft richtig eine Maschinerie an, wo sich Menschen nur damit beschäftigen, über den Gegenkandidaten irgendetwas herauszufinden, was ihn diskreditiert, also was ihn für die Öffentlichkeit irgendwie am Ende unmöglich macht. Eine uralte Geschichte. Also wenn Jesus in diese Welt kommt, dann macht sich nicht nur die Welt auf dem Weg, sondern dann prallen auch Welten aufeinander. Und das ist das, wofür diese heiligen Männer, diese Magier, dann auch stehen. Dass sie eben nicht nur dafür ein Zeugnis sind, die Welt macht sich auf dem Weg, sondern in diesem Augenblick prallen die Welten auch aufeinander. Und das ist etwas, wie gesagt, was wir bis zum heutigen Tage kennen und wo man ja auch eigentlich sich fragen könnte, warum ist das denn so? Warum kann denn ein König oder ein Präsident oder ein Kanzler oder was auch immer, warum kann der nicht hingucken und sagen, ich schau mal, wer da kommt. Und wenn derjenige besser ist als ich, wenn der es vielleicht besser macht, wenn der vielleicht bessere Ideen hat, ja, dann trete ich einen Schritt einfach zurück. Vielleicht kann ich dann irgendwo noch hilfreich ein bisschen ein paar Tipps geben und so oder in anderen Positionen weiterarbeiten. Aber wenn da jemand kommt, der etwas anderes oder der etwas bringt, was besser ist, dann könnte ich doch eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, na, jetzt wo der da ist, ist auch jünger und agiler und was weiß ich was, jetzt wo der da ist, könnte ich mich doch eigentlich zurückziehen. Wir hören das dann manchmal. Auch so in der Politik, dass das so eine Begründung ist. Also ich glaube damals, als Herr Honecker dann Staatsratsvorsitzender war, war das ja auch so eine junge Hoffnung irgendwie. Oder? Also er war ja ziemlich jung. Ne? Und dann wurde natürlich das auch alles so beschrieben. Das ist ja überall in allen, an allen Orten so, wo regiert wird. Dann wurde das natürlich beschrieben, so irgendwie, naja, jetzt hat der alte Staatsmann gesehen, da ist ein Junger, der macht es besser und jetzt zieht er sich freiwillig zurück. Wenn man dann ein bisschen hinguckt und hinterher dann in die Geschichtsbücher guckt, man weiß es ja eigentlich, naja, so ganz freiwillig war es ja nicht. Also die Mächtigen gehen ganz selten freiwillig. Das wird dann hinterher für die Öffentlichkeit vielleicht so dargestellt, aber eigentlich ist es ja immer ein Hauen und Stechen. Und warum kann eigentlich der Macht hat, nicht einfach einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, dann lass ihn machen. Also er hat bessere Ideen, er bringt neuen Schwung mit. 11 Jahre ist eine Antwort. Also ihr habt euch ja gerade. Das hat etwas damit zu tun, also es ist nicht so eine monokausale Geschichte, aber es hat etwas damit zu tun, dass dort, wo wir Macht haben, Macht nicht loslassen können, weil Macht immer auch etwas mit uns macht. Macht zum Beispiel verleiht Bedeutung. Wie war das noch mit Frau Simonis da in Schleswig-Holstein, ne? Als sie dann gehen musste, was hat sie dann gesagt? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ja, Macht immer etwas mit den Menschen und sehr oft stellen wir eben fest, dass Macht mit Menschen nichts Gutes macht. Jetzt kann man natürlich immer zu denen da oben gucken, also und sagen, ihr da oben, ihr seid so, aber wir hier unten, wir sind irgendwie anders. Wenn es mal so einfach wäre, dann wäre es ja auch ziemlich einfach. Nein, aber das ist im Endeffekt mit jedem Menschen so. Und jeder Mensch hat Macht. Natürlich jetzt nicht über irgendwelche Atomraketen, nicht über einen Bundeshaushalt oder. Aber jeder Mensch hat Macht. Und von daher sind wir auch alle immer in dieser Herausforderung, mit dieser Macht umzugehen. Und das, was wir in dieser Welt ja erleben, und das ist auch, jetzt kann man natürlich zurück nach Israel gucken und den Kampf zwischen Herodes und Jesus sich angucken, aber das ist im Endeffekt auch immer ein Kampf, den jeder von sich in sich trägt. Also wir alle haben in uns so einen Herodes, der die Macht über uns nicht loslassen will, und dann jemand anderes, der vielleicht einen Machtanspruch hat. Man könnte, und das ist ja so das, was Matthäus dann auch sehr ausdrücklich beschreibt, man könnte auch sagen, der eine ist der, der den Frieden bringt, und der andere ist der tötet. Und in dieser Spannung stehen wir auch alle. Und ich glaube, jeder, wenn er so ein bisschen reflektiert, was in seinem Leben los ist, jeder von uns wird das ja auch merken, ja, wir haben auch in uns irgendwelche Könige, irgendwelche Mächtigen, die eigentlich unser Leben kaputt machen, die aber ihren Anspruch haben und die so leicht eben nicht abhauen und ausziehen, sondern vieles von dem, was wir an Not und Elend erleben in unserer Welt, hat etwas damit zu tun, dass wir diese Not und dieses Elend in uns tragen und in uns haben, weil wir zum Beispiel eben nicht Macht abgeben können in bestimmten Situationen, in bestimmten Auseinandersetzungen. Da geht es, wie gesagt, nicht um Weltpolitik, sondern ich sag mal, um das, was morgens am Frühstückstisch läuft. Wo es auf einmal dann eine Auseinandersetzung gibt zwischen Eltern und Kindern, zwischen Ehepartnern, zwischen Freunden, was weiß ich was. Und man kommt in so eine Situation, man wird irgendwie angetriggert und man kommt in so eine Situation hinein, wo man nicht sagt, nein, jetzt gehe ich mal einen Schritt zurück, um meinetwegen des Friedens willen. Nein, man kämpft und man merkt, dass in einem auch etwas ist, was kämpft und was versucht, dann den anderen irgendwie klein zu ringen und klein zu machen. Und wenn es eben auf den einen Weg nicht geht, dann versuchen wir das vielleicht irgendwie hinterrücks zu machen. Das ist eine Spannung, die wir alle in uns tragen, und das ist eine Spannung, die in uns allen, auch in jeder Gemeinschaft gegenwärtig ist. Das sind die Welten, die auch aufeinanderprallen, wenn da auf einmal dieser Friedefürst in unsere Welt hineinkommt und uns dann vielleicht auf die Schulter tippt und sagt, musst du jetzt hier wirklich so kämpfen, dass du deinen Willen durchsetzt? Ist das wichtig? Ist das richtig? Und dann kommt eben so der angeschlagene Stolz irgendwie hoch und man hört dann, was der Friedefürst sagt, aber man will es eigentlich gar nicht hören. Das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, die uns genau das auch beibringt. Dass wir in einer Welt leben, die uns das antrainiert. Und deswegen steht ja auch, der Mensch ist böse von Jugend auf. Nicht von Kindesbeinen an. Das ist auch immer wichtig, das muss man auseinanderhalten. Der Mensch wird nicht böse in diese Welt hineingeboren, sondern diese Welt macht die Schöpfung Gottes an vielen Stellen eben kaputt und auch den Menschen an vielen Stellen kaputt. Und daraus geht Böses hervor. Die drei, schon wieder, die Weisen, die sich auf den Weg gemacht haben, die haben etwas wahrgenommen, was auch bis zum heutigen Tage Menschen ja kennen. Sie haben irgendwie eine Sternkonstellation gesehen. Ich glaube, letztes Jahr habe ich darüber ein bisschen mehr erzählt, deswegen sage ich da dies Jahr nicht zu. Sie haben eine besondere Sternkonstellation gesehen und sind diesem Stern gefolgt. Denn sie haben gewusst, diese Konstellation zwischen dem Königstern und dem Stern der Juden, das hat eine Bedeutung. Und sie haben sich auf den Weg gemacht. Also deswegen waren es auch Magier. Wir haben hinterher Könige rausgemacht, weil Magier irgendwie, wir wissen nicht so genau, was wir davon halten sollen. Aber sie haben diesen Stern gesehen und sind diesem Stern gefolgt. Und ich weiß gar nicht, ich habe heute mal geguckt, was heute in meinem Horoskop steht. Interessiert euch das? Nicht? Ihre enorme Energie verdanken Sie dem Mars. Durch Mars halten können Sie kleinen Einbruch am Nachmittag überbrücken. Boah. Ich hätte lieber die von gestern genommen. Ein guter Tag. Morgens haben Sie interessante Einfälle und kommen auf ungewöhnliche, einfache Lösungen. Am Nachmittag können Sie eine alte Liebe wieder auffrischen. Ich will das gar nicht hier irgendwie so verballhorn. Also ich lese sowas nicht. Aber viele Menschen tun das ja. Und ich lerne immer wieder Menschen kennen, die mir dann auch etwas über Sternzeichen und so sagen, was auch wirklich nicht uninteressant ist. Und wo ich mich dann auch gerne drüber unterhalte. Aber bei diesen Horoskopen oder bei der Astrologie, da geht es ja immer um mich und um mein Leben. Und die Sterne sagen ja selten irgendwie Strich drunter, heute wird alles schwierig, heute wird alles schlecht. Also wird ja immer so ein positiver Ausblick ins Bewusstsein gerufen. Das hat etwas damit zu tun, dass wir alle miteinander ja irgendwie so einen hellen Stern brauchen, der uns einen Weg ins Glück weist. Und diese Männer haben auch so einen Stern gesehen und sind dem gefolgt. Und als sie den Stern sahen, so lesen wir es bei Matthäus, da waren sie hoch erfreut und haben dann das Kind gesehen und waren hoch erfreut. Wir haben ja zu Beginn des Gottesdienstes auch kurz etwas darüber gehört. Das, was sie entdeckt haben mit diesem Stern und in diesem Kind, hat sie hoch erfreut. Und wenn wir die ganze Weihnachtsgeschichte lesen und uns damit beschäftigen, hören wir immer wieder, das, was in diese Welt hineingekommen ist, dient zum Heil dieser Welt und zum Heil der Menschen. Zum Frieden in dieser Welt und zum Frieden den Menschen. Und das haben sie dann wohl entdeckt und waren einfach eben von den Sorgen. In diese Welt ist das Heil hineingekommen. Und das ist ja das, was eigentlich wir immer auch, also ich sag mal, wir als Menschengemeinschaft in den Stern suchen, irgendwie das Heil. Und jetzt gibt es ja die unterschiedlichsten Angebote, also Heilsangebote, aber sie alle haben eins gemeinsam. Jedes Heilsangebot macht abhängig und führt in eine Abhängigkeit hinein. Geht gar nicht anders. Weil wenn ich ein Ort, eine Substanz, einen Menschen, egal was habe, der mir Heil bringt, dann zieht er mich an. Dann zieht mich das an und ich werde abhängig von dem, der mich da anzieht. Wie macht eigentlich eine Krankenversicherung abhängig? Ja, ganz einfach durch die Beiträge. Wenn ich sie nicht bezahle, dann habe ich von dieser, sagen wir mal, Heilsanstalt oder von dieser Krankenversicherung habe ich nichts mehr. Dort werde ich in eine Abhängigkeit hineingeholt, dass dort steht, jeden Monat hast du so und so viel zu bezahlen. Jetzt gibt es Menschen, die suchen zum Beispiel im Alkohol ihr Heil, in anderen Drogen ihr Heil. Es gibt ja die unterschiedlichsten Heilsangebote und wir merken überall dort, wo wir so ein Heilsangebot finden und es uns zieht, kommen wir in eine Abhängigkeit hinein. Nur im Christentum nicht. Das wäre schön, ne? Nee, Christus macht genauso abhängig. Christus ist da nicht anders wie irgendein Guru, wie was weiß ich was. Er macht genauso abhängig. Wenn wir hinter die Geschichten in der Bibel lesen, wie Jesus auf seine Jünger zugegangen ist, dann waren das Abhängige. Wenn er aufgestanden ist und weitergegangen sind, sind sie auch aufgestanden und hinterhergewandert. Was ist denn das anderes als Abhängigkeit? Also, das ist wichtig, das auch im Hinterkopf zu haben, jedes Heil und jedes Heilsangebot führt in eine Abhängigkeit hinein. Das ist bei, ich sag mal, Drogen so, das ist bei den unterschiedlichen Gottheiten so, bei irgendwelchen weisen Menschen ist es so und bei Jesus Christus ist es genauso. Dieser Mann und dieses Kind macht abhängig. Hoffentlich, ne? Weil das ist das, worum es ja geht, die Endkonsequenz. Also Jesus ist nicht der, der, ich sag mal, dann so in homöopathischen Dosen herkommt und dann irgendwie, naja, nein, er macht genauso abhängig. Er hat mich gewonnen und ich werde ihn nicht mehr los. Da kann ich machen, was ich will. Da kann ich noch so viel sündigen. Da kann ich noch so viel mir, was weiß ich was, angucken, lesen und. Über den Urknall, über alles Mögliche. Ich komme von dem nicht weg. Der hat mich gefangen. Die Frage ist am Ende eben nur, das ist so eben diese Endkonsequenz, ist das, was mich abhängig macht, etwas, was mich klein macht oder was mich groß macht? Etwas, was mich leben lässt oder etwas, was mein Leben zerstört? Okay, Krankenversicherung, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig so das Thema, aber meinetwegen Alkohol, Drogen. Ist am Ende etwas, was zerstört. Abhängigkeiten zu irgendwelchen Menschen führt oft dazu, dass sie mich zerstören, weil Menschen Macht über mich haben, diese Macht nicht mehr loslassen können. Und wenn sie dann sagen, ich gehe, dann sage ich, nee, du bleibst und schließ die Tür zu. Was ich bei diesem Jesus und bei diesem Kind entdeckt habe, ist diese Merkwürdigkeit, dass je abhängiger ich werde, desto freier werde ich. Dieses Kind und dieser Mann ist in der Lage, mich so in den Bann zu ziehen oder so an sich zu ziehen, wie sonst nichts in dieser Welt. Und dennoch gibt es nicht einen Augenblick, wo ich das Gefühl hatte, ich bin unfrei. Oder er macht mich unfrei. Und das ist das Heil, was wir Menschen brauchen. Wir dürfen uns nicht einreden lassen, und diese Tendenzen gibt es immer wieder, wir dürfen uns nicht einreden lassen, dass das Heil der Menschen in einer Beziehungs- und Bindungslosigkeit läge. Ich und ich allein und sonst niemand, alle anderen unwichtig. Dazu sind wir nicht geschaffen und dazu sind wir nicht gemacht. Das macht unser Leben kaputt, das führt uns in Abhängigkeiten und es kommt einfach unglaublich viel Böses dabei raus. Das ist nicht wahr, dass der Mensch, wenn er für sich ist, sich allein genügen kann. Das ist nicht wahr. Wir Menschen sind zutiefst Menschen, die ja, abhängig sein müssen, um leben zu können. Mein ist natürlich einfach nur eine Idee, aber welches Baby kommt auf die Welt und sagt, Unabhängigkeit? Gibt's nicht. Wir leben vom ersten Augenblick, und da erleben wir sehr stark, eben davon, dass wir in Abhängigkeit sind und uns auf Abhängigkeit einlassen. Und wir leben auch am Ende unseres Lebens sehr häufig davon, dass wir merken, wir sind wieder abhängig und müssen uns darauf einlassen. Es ist nicht wahr, das, was uns an vielen Stellen gepredigt wird, dass es darum geht, auf sich zu gucken, sondern es geht darum, jemanden zu finden, wo ich erlebe, dass durch die Bindung an ihm ich freier werde. Und jetzt kommt das Spannende, oder ich finde das erste ist auch spannend, aber jetzt kommt noch mal etwas, was für mich auch sehr spannend ist. Die Weisen kommen an, bringen ihre Gaben mit, legen sie nieder und dann, was wollen sie eigentlich jetzt noch erreichen? Was wollen sie eigentlich jetzt noch entdecken? Was willst du eigentlich jetzt noch entdecken in dieser Welt, wenn du das Heil der Welt und das Heil für dein Leben entdeckt hast? Sie kommen, legen ihre Schätze nieder, beten an und gehen weiter. Und das ist ja eigentlich irgendwie ein bisschen unverständlich. Die Hirten auch, sie kommen, beten an und gehen weiter. Christlicher Glaube hat nichts damit zu tun, dass man am Ende, wo auch immer einem dieses Heil begegnet, ich an diesem Ort stehen bleibe und versuche, das irgendwie zu konservieren und dann irgendwie mich immer und immer wieder daran erinnere, was da für mich geschehen ist und möglichst immer nur den Blick auf die Krippe richte. Christlicher Glaube hat damit nichts zu tun. Christlicher Glaube will, und das hat uns ja in der Advents- und Weihnachtszeit dann begleitet, dass dieses Kind in mir geboren wird. Und dass das Heil dieser Welt in mich hineinkommt und in meinem Leben sich ausweitet. Und dann, und später wird der erwachsene Mann genau das auch verkündigen. Und dann geht es darum, dass wir weitergehen. Jesus sagt in einem Gleichnis, man zündet doch nicht ein Licht an, um es unter einen Scheffel zu stellen, sondern es soll leuchten, damit die Menschen entdecken, hier gibt es ein Licht in der Finsternis meines Lebens. Man entdeckt doch nicht das Heil, um sich am Ende dann daran zu wärmen, sondern man entdeckt das Heil, und christlicher Glaube meint eben, ich nehme es auf, ich werde diesem Jesuskind zur Krippe und er wird in mir lebendig und dann geht es weiter. Und das haben diese weisen Männer, diese Magier, diese Könige, wie auch immer man sie nennen will, das haben sie verstanden, dass es darum geht, wenn das Heil in diese Welt kommt. Und Epiphanias meint ja genau das, das Heil ist in diese Welt gekommen. Dass es nicht darum geht, den Ort, wo wir dieses Heil entdeckt haben, zu verherrlichen und dann immer schöner und schöner und noch schöner zu bauen und noch schönere Kirchen darüber zu bauen und, sondern es geht darum, dass wir als die, die von diesem Heil beseelt und bewegt sind, weitergehen, um weiterzugeben, das, was wir in unserem Leben entdeckt haben. Das ist das, was diese Männer aus dem Morgenland für sich ja auch wahrgenommen haben. In der frühen Christenheit hatte Weihnachten, wir hatten es jetzt am Donnerstag auch in der Bibelstunde, hatte Weihnachten gar nicht so eine große Bedeutung. Ostern war das zentrale Fest und für mich ist es eigentlich auch bis heute so, dass Ostern das zentrale Fest im christlichen Kalender dann ist. Aber Franz von Assisi hat dann diese Weihnachtszeit, diese Weihnachtsgeschichte nochmal ganz, ganz neu in unser Bewusstsein hineingebracht. Mit diesem einen Gedanken, der ihm wichtig war, und das ist eben dieser Gedanke auch von Weihnachten. An Weihnachten geht es um Inkarnation, dass das Heil ins Fleisch hineingekommen ist, dass das Heil in diese Welt hineingekommen ist. Das war für Franz von Assisi wichtig und darum hatte er einen anderen Umgang mit den Menschen. Darum hat er einen anderen Umgang auch mit der Natur. Darum hat er sich anders ernährt, darum hat er anders gesprochen und bin mal gespannt, wie das dann bei dir wird. Aber wir alle erleben heute im 21. Jahrhundert ja, dass sich etwas auch in unserer Welt verändern muss. Wir stehen da vor großen Herausforderungen. Es muss sich etwas verändern. Und was sich verändern muss, ist, ich muss mich verändern. In mir muss sich etwas verändern. Und der Weg des christlichen Glaubens ist eben nicht, so jetzt zeige ich euch mal, wie man das macht und dann strengt euch an, sondern der Weg des christlichen Glaubens ist hin zu diesem Geheimnis der Menschwerdung. Es bestaunen, das, was man hat, dort ablegen und anbeten, damit Christus in mir geboren wird und das dann weiterzutragen in diese Welt hinein. Deswegen war Franz von Assisi das Weihnachtsfest eben so wichtig. Und darum hat es eben auch bis zum heutigen Tag für uns nochmal so eine, doch nochmal größere Bedeutung bekommen. Denn das ist das Geheimnis, was mich frei macht. Das ist das Geheimnis, was mir das Heil bringt, dass der ewige Gott sich überlegt hat, in mir zur Welt zu kommen und dann durch mich zur Welt zu kommen. Und das ist jede Reise wert, hinaus in die Welt, um diese Botschaft zu verkündigen, damit Menschen in diesem Leben, egal wo sie gerade stehen, das immer wieder hören. Dir ist heute der Heiland geboren und er will dich ziehen und locken, weil bei ihm findest du Heil, weil in der Abhängigkeit zu ihm findest du die Freiheit. Amen.